Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Hallo, hier ist wieder Radioaktiv mit dem Seniorenmagazin Spätlese. Durch die heutige Sendung begleitet Sie diesmal Jens-Peter Groth. Schön, dass Sie dabei sind. Am 6. Mai hätte der deutsche Kabarettist, Schriftsteller und Liedermacher Hans-Dieter Hüsch seinen 100. Geburtstag gefeiert. Wir erinnern an ihn mit einer kleinen Textreihe. Was Sie tun können, wenn Sie einen ärztlichen Behandlungsfehler vermuten, erfahren Sie in der kommenden Stunde. Eine Erkältung oder Grippe ist keine reine Winterangelegenheit. Unseren Kollegen Hans Wiechmann hat es jüngst erwischt. Der Hamelner Science-Fiction-Bestseller-Autor Joshua Tree alias Benjamin Krämer war zu Besuch in seiner Heimatstadt und bei uns im Seniorenradio. Mit der Gemütsverfassung Höhenrausch beschäftigt sich diesmal unser gebürtiger Ostpreuße Manfred Arendt. Wir wünschen gute Unterhaltung. Der Kabarettist und Satiriker Hans-Dieter Hüsch wäre im Mai diesen Jahres 100 Jahre alt geworden. An diesen Meister der satirischen Kleinkunst erinnern wir heute mit einem Text aus dem Jahr 1968. Jürgen Schaumann liest Reihenfolge.
Zuerst kommen die, die dich umhegen und pflegen, dich sauber halten, dich baden und ölen, ein Nest bauen, dich ermuntern zu sprechen, dir Schritte beibringen, dich größer und größer ziehen und dich in Kleider wickeln und für dich einen Namen suchen. Und dann kommen die, die dich begaffen, beschnüffeln, betasten und betätscheln, Rasseln und Glöckchen mitbringen und Spiegel und goldene Löffel und Dreirad und Schwammdose und Tafel und Ranzen. Dich tagtäglich drehen und wenden, damit du der Feinste bist. Und dann kommen die, die dich mustern und schätzen, dich loben und tadeln, dich bilden, damit du zum höheren Wesen hinaufwächst und mit Stöckchen auf deine Finger schlagen, auf dass du Charakter und Rückgrat dir anschaffst. Und dann kommen die, die dich anwerben für eine Sache, für die man durchs Feuer gehen sollte, am besten natürlich, wenn andere durchs Feuer gehen. Und darum sagen sie dir, dass das Feuer auch nur vorübergehend ist und danach der Himmel wieder erscheinen würde. Und dann kommen die, die dir die Kleider vom Leibe ziehen und dich in Rüstungen stecken, damit du gegebenenfalls deine Haut dich zu wehren weißt. Und dann kommen die, die dich zahlenmäßig erfassen, und das sind dieselben, die dich einst umhegten und pflegten und für dich einen Namen suchten, die dir Spiegel und goldene Löffel brachten, die dir Charakter und Rückgrat einbliesen und die dich sauber hielten.
Wenn eine Flamme in mir wär, ein Feuer wie ein Licht im Meer, ich könnte jeden Weg beginnen. Und wenn ein Vertrauen in mir wär, so groß und stark so wie das Meer, ich würde jeden Berg bezwingen. Dann wäre ich frei, wie ein Kind, wie ein Vogel würde ich fliegen, weit hinaus mit dem Wind nach überall und suchte in den Diamant. Ja, wenn eine Stimme in mir wär, die käm direkt vom Herzen her, ich müsste niemals wieder lügen. Und wenn die Freude in mir wär, ein Lachen groß so wie das Meer, ich könnte jede Angst besiegen. Dann wäre ich frei, wie ein Kind, wie ein Vogel würde ich singen. Ich wär zu Haus mit dem Wind im Überall und suchte in den Diamant. Ja, wenn wenn die Liebe in mir wär, so grenzenlos so wie das Meer, ich müsste keinen Brunnen fragen. Und wenn mir nichts blieb als freie Wahl, ob höchster Berg, ob tiefstes Tal, ich weiß, die Liebe wird mich tragen. Dann wäre ich frei, wie ein Kind. Alle Türen ständen offen. Ich ginge fort mit dem Wind.
Schwer zu unterscheiden ist es für einen Patienten, ob der Arzt etwas falsch gemacht hat oder ob etwas in jedem Fall schlecht verlaufen wäre, egal wie erstklassig der Arzt behandelt hat. Ist das schlechte Immunsystem schuld oder die mangelnden Selbstheilungskräfte? Der Patient ist in der Regel ein medizinischer Laie und hat meistens nur ein Gefühl. Und der Arzt, der einen Behandlungserfolg anstrebt, kann beim Ausbleiben desselben nicht automatisch haftbar gemacht werden.
Wichtig ist immer, dass man unterscheidet, dass der Arzt keinen Erfolg schuldet. Nicht jede Operation, die den gewünschten oder angestrebten Erfolg nicht erreicht, ist direkt ein Behandlungsfehler. Es kommt immer darauf an, dass der Arzt den medizinischen Facharztstandard zum Zeitpunkt der Behandlung nicht eingehalten hat. Erst dann liegt ein Behandlungsfehler vor, der dann eben auch zu Ansprüchen des Patienten führt, wie beispielsweise Schadensersatz, Schmerzensgeld.
sagt die Rechtsanwältin Katja Holecek. Sie ist bei der unabhängigen Patientenberatung Deutschland zuständig für Medizinrecht und Arzthaftungsrecht. Vermutet der Patient einen ärztlichen Behandlungsfehler, muss er die Beweise beibringen.
Der Patient hat hier die Beweislast, das ist aber prozessual festgelegte Vorgehensweise. Also derjenige, der was möchte, ist eigentlich grundsätzlich immer in der Beweislast. Und derjenige, der etwas nachweisen muss, hat es immer schwerer. Weil vor Gericht ist es so, es reicht nicht aus, dass man sagt, es könnte, sondern es muss halt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit festgestellt werden. Ist ein Patient, der hat sehr viele verschiedene Krankheiten, nimmt vielleicht auch sehr viele Medikamente, da ist es erfahrungsgemäß einfach ein bisschen schwieriger, weil schon so viele Grunderkrankungen auch da sind.
Anders verhält es sich, wenn man einen Aufklärungsmangel geltend macht, denn jeder Arzt ist verpflichtet, den Patienten vor einem Eingriff oder einer Behandlung über Risiken und Alternativen aufzuklären.
Wenn ich jetzt als Patient sage, ich bin hier nicht richtig aufgeklärt worden, dann müsste der Arzt nachweisen, dass er die Aufklärung aber dem Gesetz entsprechend durchgeführt hat. Deshalb unterschreibt man in der Regel dann auch vor Operationen beispielsweise diese Aufklärungsbögen. An sich ist gesetzlich nämlich eine Aufklärung gar nicht schriftlich vorgesehen. Die muss immer mündlich erfolgen. Unterlagen können nur zur Hilfestellung herangezogen werden. Aber dieses Unterzeichnen ist im Endeffekt dann rechtlich auch der Nachweis, dass man hier aufgeklärt wurde. Ob dann im Einzelfall auch das, was man dort unterzeichnet hat, ausreicht, um eine gesetzesmäßige Aufklärung nachzuweisen, müsste dann im Einzelfall eben geprüft und entschieden werden. Weil es kann natürlich auch sein, dass sich ein Risiko verwirklicht, über das ich nicht aufgeklärt wurde, das aber aufklärungspflichtig durch den Arzt gewesen wäre. Ja, da müsste man dann immer im Einzelfall anhand eines Gutachtens überprüfen, wie ist hier genau der Sachverhalt gewesen, was hätte gemacht werden müssen und was ist tatsächlich passiert. Und diese Unterlagen sind dann natürlich immer das, was zur Prüfung als erstes herangezogen wird und was da auch am ausschlaggebendsten ist.
Denn das, was schriftlich vorliegt, lässt sich natürlich am besten überprüfen. Darum sollte der Patient auf jeden Fall eine Kopie seiner Patientenakte anfordern. Diese wird dann der Begutachtung zugrunde gelegt. Und noch etwas ist ratsam.
Was wir auch immer noch als Tipp geben, ist, dass der Patient ein sogenanntes Gedächtnisprotokoll erstellt. Weil erfahrungsgemäß geht einige Zeit ins Land, bis sowas mal begutachtet und entschieden wird. Und wenn man sich eben nach der Behandlung hinsetzt und sich aus seiner Sicht aufschreibt, wie ist das abgelaufen, was ist passiert, was wurde besprochen, wer war beispielsweise noch dabei, kann man das natürlich auch immer noch gut zu einer Begutachtung dazugeben. Und es ist sinnvoll, erfahrungsgemäß, weil es recht viel ist, was einem mitunter auch erzählt wird. Und der Patient an sich, je nachdem, was für eine Erkrankung das ist, ja vielleicht auch, sage ich mal, nicht alles direkt so aufnehmen kann. Also es schadet nicht, wenn man eine Vertrauensperson dabei hat, die dann eben auch gegebenenfalls als Zeuge zur Verfügung stehen kann.
Schwierig ist die Einschätzung eines ärztlichen Fehlers bereits bei der Diagnose.
Wenn sich im Nachgang herausstellt, dass eine Diagnose fehlerhaft war, es kann ja passieren, gerade bei zum Beispiel sehr seltenen Erkrankungen werden häufig erstmal Verdachtsdiagnosen gestellt, die sich dann im weiteren Verlauf als nicht richtig herausstellen. Wenn aber der Arzt aufgrund der vorhandenen Symptome erstmal eine richtige Diagnose erstellt hat und die dann im Nachgang revidiert hat, weil sich eben herausstellt, okay, es kann vielleicht doch etwas anderes dahinter sein, dann ist es kein Fehler, auch wenn es vielleicht im Nachgang sich als nicht richtig herausstellt. Es ist tatsächlich eine sehr schwierige Abgrenzung, die für einen medizinischen Laien an sich nicht zu treffen ist.
Ob ein Patient nun vom sogenannten schicksalhaften Verlauf heimgesucht wurde, sich ein Risiko verwirklicht hat oder ob der behandelnde Arzt einen Fehler gemacht hat, das muss letztendlich vor Gericht geklärt werden. Bevor aber ein Gerichtsverfahren angestrebt wird, sollte man auch die Nachteile, die solch ein Verfahren mit sich bringen kann, nicht außer Acht lassen.
Gerichtliche Verfahren ziehen sich dann auch mal häufig über zwei Instanzen. Da ist man auch mal so 3 bis 5 Jahre beschäftigt. Beim gerichtlichen Verfahren ist es natürlich so, das kostet Geld. Und wenn man keine Rechtsschutzversicherung hat, die das abdeckt, kann man da auch mit einem Kostenrisiko von mehreren 1.000 Euro rechnen. Weil es bemisst sich immer danach, wie hoch der Streitwert ist. Und der Streitwert ist immer Schmerzensgeld und Schadensersatz. Und gerade wenn etwas, sage ich schon mal, sehr schwerwiegendes eingetreten ist, beispielsweise ich kann meinen Arm nach einer Operation nicht mehr heben, habe dadurch vielleicht noch meinen Job verloren, habe Einkommenseinbußen, dann kommen da schon mal hohe Beträge zusammen. Und ich als Kläger, der Patient ist dann immer der Kläger, muss dann erstmal Kostenvorschuss zahlen. Also mein Rechtsanwalt möchte Geld, das Gericht möchte Geld, der Sachverständige möchte Geld. Da hat man einfach ein sehr hohes Kostenrisiko, weil wenn man diesen Prozess verliert, dann muss man alles zahlen.
Daher ist es sinnvoll, das Ganze erst einmal außergerichtlich prüfen zu lassen.
Das heißt, er kann erstmal gucken, gucken, wo bekomme ich ein Gutachten, damit ich erstmal eine Orientierungshilfe habe, was ein unabhängiger Gutachter zu diesem Behandlungsverlauf sagt, also ob ein Behandlungsfehler vorliegt oder nicht. Wenn der Patient gesetzlich versichert ist, dann kann er sich an die Krankenkasse wenden. Die gesetzlichen Krankenkassen sind verpflichtet, den Patienten zu unterstützen. Und das geschieht in der Regel dadurch, dass sie durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen ein Gutachten für den Patienten erstellen lassen. Und das ist für ihn auch kostenfrei. Das heißt, das ist eine ganz gute Möglichkeit, dass man erstmal ins Gutachten bekommt, wie überhaupt diese Behandlung eingeschätzt wird.
Eine Versicherung für einen gerichtlichen Erfolg ist dies aber nicht.
Auch wenn ich außergerichtlich ein Gutachten habe, was einen Behandlungsfehler feststellt, kann es sein, dass ich trotzdem meinen Gerichtsprozess verliere. Weil bei Gericht ist es so, das Gericht bestellt immer einen eigenen Sachverständigen und alles, was ich außergerichtlich an Gutachten habe, kann ich da zwar einbringen, aber es kann sein, dass der Gutachter in dem Prozess vielleicht zu einem anderen Ergebnis kommt. Und dann zählt halt das, was in dem Prozess festgestellt wird. Das dauert sehr lange und es ist natürlich auch einer hohen Unsicherheit und auch mit einem hohen Leidensdruck für die Betroffenen verbunden.
Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit. Man kann sich an die zuständige Gutachter- und Schlichtungsstelle der Landesärztekammer wenden.
Die ist an die Ärztekammer angegliedert, aber gehört nicht zur Ärztekammer. Es ist quasi eine eigenständige Einrichtung, die auch die ganze Behandlung begutachten und ein Gutachten erstellen. Manche bieten darüber hinaus dann sogar ein außergerichtliches Schlichtungsverfahren an. Bei den Schlichtungsverfahren ist es so, die sind auch kostenfrei. Allerdings müssen da in der Regel alle Beteiligten zustimmen. Also ich als Patient stelle einen Antrag, dann wird auf den Arzt oder die Klinik und insbesondere die dahinterstehende Haftpflichtversicherung zugegangen und dann wird gesagt, hier gibt es einen Antrag, Vorwurf des Behandlungsfehlers, kann dieses Verfahren durchgeführt werden. Wenn die sagen, nein, wir möchten das nicht, dann wird dieses Verfahren nicht durchgeführt, weil man im Endeffekt sagt, es kann keine Einigung erzielt werden, wenn eine Seite das nicht möchte. Das ist aber, wie gesagt, auch kostenfrei. Der Vorteil ist, es ist ein überschaubarer Zeitraum, dauert in der Regel so ein Jahr bei den Gutachter- und Schlichtungsstellen. Beim MDK kommt es immer so ein bisschen darauf an, auch wie umfangreich das Gutachten ist. Ja, also auch da muss man so mit 6 Monaten bis zu einem Jahr rechnen.
Nicht vergessen sollte man, dass Ansprüche aus Behandlungsfehlern verjähren, und zwar innerhalb von 3 Jahren.
Die Frist beginnt immer am Ende des Jahres, in dem ich Kenntnis vom Behandlungsfehler habe. Das heißt, wenn ich jetzt operiert werde und direkt danach denke ich, mein Gott, hier ist doch aber was schiefgegangen, dann habe ich mit Schluss des Jahres 3 Jahre Zeit, was zu machen. Und nach diesen 3 Jahren muss ich entweder verjährungshemmende Maßnahmen, wie es juristisch heißt, einleiten, also beispielsweise Klage erheben, oder dieser Anspruch ist halt nicht mehr durchsetzbar. Das heißt, selbst wenn ich dann einen Anspruch hätte, kann ich kein Geld mehr bekommen, weil der Anspruch verjährt ist. Und da sind 3 Jahre dann nicht immer sehr lang. Das heißt, wenn jetzt jemand kurz vor dieser Verjährungsfrist steht, ist es nicht sehr sinnvoll, nochmal zum MDK zu gehen, weil dieses Gutachten hemmt die Verjährung nicht. Das heißt, ich warte dann vielleicht ein halbes Jahr auf das Gutachten. In dem Zeitpunkt ist mir dann aber der Anspruch schon verjährt. Da ist es dann sinnvoll, wenn man zu einem Anwalt geht, am besten einen Rechtsanwalt, der sich auf Medizinrecht und insbesondere Arzthaftungsrecht auf Patientenseite spezialisiert hat, dass man zu ihm hingeht und sagt, wie schätzen Sie das ein, macht es hier Sinn zu klagen?
Wer einen Rat in Sachen ärztlichem Behandlungsfehler braucht, der kann sich an die unabhängige Patientenberatung Deutschland wenden. Dort wird kostenfrei beraten, auch auf Türkisch, Russisch oder Arabisch. Wir sprachen mit der Rechtsanwältin Katja Holecek.
Ja, da war es plötzlich wieder dieses Augenzucken in Verbindung mit dem Eigenwillen, Daumenjucken, das ich immer kriege, ehe es einen Schneesturm gibt oder wenn ich stockbetrunken bin oder verliebt. Diesmal dachte ich mir, du nimmst doch deine Daumenschäden viel zu leicht, nun geh doch endlich mal zum Orthopäden. Und so ging ich tags darauf zu Dr. Sägeberg. Der spuckte in die Hände und machte sich ans Werk. Tief einatmen, Hände hoch und runter mit der Hose. So, bitte recht freundlich, fertig war die Diagnose. Tja, sagte er, Ihr Gelenkmoment ist ziemlich groß und Ihr Zustand ist bedenklich, doch nicht hoffnungslos. Ihr Jejunum ist gebogen und Ihr Nabelbein zu lang, Ihr Appendix überzogen und Ihr Plexus nicht in Gang, Ihre Blase geht nach oben und Ihr Magen geradeaus. Ihre Galle ist verschoben und Ihr Knorpelfell muss raus. Keine Angst, das haben wir gleich, das geht ganz schmerzlos und ganz schnell. Bitte Schwester Hildegard, Skalpell. Heftig werde ich mich, doch er wollte erst von mir lassen. Als ich fragte, nehmen Sie auch alle Krankenkassen? Das ist so, sagte er, ein schwieriger Fall wie Sie muss zu Doktor nahtlos in die Neurochirurgie. Der hat die modernste Klinik und zur Prophylaxis hat er sogar einen eigenen Friedhof bei der Praxis. Der ist als Kapazität bekannt in aller Welt. Tragisch ist nur, dass er sich für Uwe Seeler hält. Ich sah Doktor nahtlos und verstand, der war noch schlimmer. Grad flankt er den Knochen vom OP ins Wartezimmer. Pfiff auf seiner Tillerpfeife, sah mich selig an. Ja, mein Bester, klinisch sind Sie längst ein toter Mann. Ihr Jejunum ist gebogen und Ihr Nabelbein zu lang. Ihr Appendix überzogen und Ihr Plexus nicht in Gang. Ihre Blase geht nach oben und Ihr Magen geradeaus. Ihre Galle ist verschoben und Ihr Knorpelfell muss raus. Keine Angst, das haben wir gleich, das geht ganz schmerzlos und ganz schnell. Bitte, Schwester Eberhard, Skalpell. Ich entkam den beiden, als sie eine Münze warfen. Operieren wir mit den Stumpfen oder mit den Scharfen? Dann fiel mir der Rat eines verstorbenen Nachbarn ein. Geh doch mal ins Uniklinikum zu Doktor Hein. Dort im Wartezimmer hörte ich manche lange Stunde den Krankengeschichten zu, bestaunte manche Wunde. Hier, wo sie die Schere fühlen, war mal mein Blinddarm drin. Ach, wie unbeschwert ich heut ohne mein kleinen Hirn bin. Na, mir hat er schon zwei Nieren entfernt, heut kommt die dritte. Da, die Tür ging auf, die Schwester rief, der Nächste bitte. Auf der Flucht klang mir noch durch die offene Türe nach, wie Dr. Hein mit der Sprechstundenhilfe sprach. Sein Jejunum ist gebogen und sein Nabelbein zu lang, sein Appendix überzogen und sein Plexus nicht in Gang, seine Blase geht nach oben und sein Magen geradeaus. Seine Galle ist verschoben und sein Knorpelfell muss aus. Keine Angst, das haben wir gleich, das geht ganz schmerzlos und ganz schnell. Bitte, Schwester Ingeborg, Skalpell. Langsam machte ich mir doch Sorgen wegen meiner Krankheit. Da entdeckte ich in dem Blatt die neue rosa Freizeit zwischen Trinkprinz Charles und warum lacht Fürst Igor nicht? Die Adresse einer Frau, die wahr sagt und bespricht. Der zeigt ich mein Augenzucken dieses Unheilbare. Gratuliere, rief sie, damit wird man 100 Jahre. Sowas hat man häufig in einer bestimmten Frist. Wenn es Schnee gibt, man verliebt oder betrunken ist. Erst wenn dieses Zucken ausbleibt, haben sie eine Krankheit. Jetzt entschuldigen Sie mich, ich hab noch einen Haufen Arbeit. Rufen Sie beim Gehen gleich die nächsten Patienten rein. Dr. Nahtlos, Dr. Segeberg und Dr. Hein. Das sind drei ganz erstaunliche, außerordentlich schwierige Fälle. Bei denen komme ich im Verlauf der Behandlung immer mehr zu der Überzeugung, Ihr Jejunum ist gebogen und Ihr Nabelbein zu lang, Ihr Appendix überzogen und Ihr Plexus nicht in Gang, Ihre Blase geht nach oben und Ihr Magen geradeaus. Ihre Galle ist verschoben und Ihr Knorpelfell muss raus. Aber keine Angst, die drei, die kriege ich auch noch durch. Bitte, Schwester Luzifer, den Lurch.
Auch in der Schönwetterzeit kann man einer Erkältung habhaft werden. Sommergrippe nennt man diesen Zustand dann. Auch unser Redakteur Hans Wiechmann hat sich so einen Lästling eingefangen. Wie es ihm damit erging, hören Sie nun.
Lass mal fühlen, du hast ja so eine heiße Stirn. Deine Augenlider sind so rot und deine Lippen so blau. Es muss Grippe sein, sagt meine Frau. Streck mal deine Zunge raus. Die ist ja ganz bemehlt. Das ist ganz klar Grippe, meint meine Frau. Du gehörst ins Bett, musst ordentlich schwitzen, dann kommt alles raus. Ich befolge ihren Rat, lege mich flach, decke mich reichlich zu und zittere und fröstle mich in den Schlaf. Am frühen nächsten Tag will ich aufstehen, setze mich auf die Bettkante und betaste meinen durchgeschwitzten Schlafanzug. Auch meine Bettdecke ist feucht und ich schlage sie zurück zu meinen Füßen. Ich will mich halbwegs aufrichten, da sehe ich plötzlich zwei Beine an meiner Seite. Richte meinen Kopf in die Horizontale, meine frühere Verlobte steht vor mir und ich höre: Hast du dir denn keine Grippeimpfung geben lassen? Ich antwortete: Nein, mein Schatz, habe ich nicht. Kurze Pause. Und warum nicht? Ich versuche zu argumentieren, dass es verschiedene Impfstoffe gibt, die oft nicht halten, was sie versprechen, und dass so viele Menschen sie nicht vertragen haben wegen der Nebenwirkungen. Doch dies alles hilft mir nicht weiter. Ich bin wohl nicht glaubwürdig. Und schon höre ich folgenden Satz: Stelle dich erstmal unter die Dusche und dann sehen wir weiter. Danach fühle ich mich wieder frisch und setze mich an unseren Frühstückstisch. Es gibt schwarzen Tee sowie Ei, Käse, Marmelade und Mineralien und Vitamine zum Auftanken. Was will ich mehr? Küssen darf ich meine Frau noch nicht, sagt sie, wegen eventueller Ansteckungsgefahr. Vielleicht habe ich aber morgen eine Chance. Hey!
Neulich morgen wach ich auf und ich spür sofort, dass irgendwas nicht stimmt. Ich versuch noch langsam hochzukommen, doch ein Schmerz drückt mich zurück ins Kissen. Durch meinen Schädel ballert eine Presslufthammerparade und langsam dämmert mir, was los ist. Denn es wäre mein Todesurteil, mein Ende. Mir bleibt nur noch ein Stoßgebet gen Himmel. Hab Gnade mit mir und meiner Sippe. Ich hab die Männergrippe. Was ist denn das für ein dämliches Grinsen? Du nimmst mich wohl nicht ernst, hier gibt's doch nichts zu lachen. Guck mal hier, hier, genau das, was ich befürchtet hab. Das Thermometer schnellt auf 37,5. Hier, jetzt schon 37,9, die Tendenz ist deutlich steigend. Und ich frag mich, was ich hier noch mache. Eigentlich müsste ich auf der Intensivstation sein. Komm, ruf den Notstand aus. Das ist das Ende, unser Untergang. Los, ruf jetzt an und hol den Papst für eine Beichte an die Strippe. Ich hab die Männergrippe. Da klingelt das Telefon. Meine Frau ist nicht da, sie ist bei der Apotheke und holt Aspirin, Paracetamol, Cortison, Morphium, Beta-Blocker, Vic, Vaporub, Vitamin C, Nasenspülung, Taschentücher, hat ein Quarantänezelt und den Defibrillator schon. Mit letzter Kraft krieg ich zum Handy. Mein Freund Rolf ist dran und fragt, wo ich denn bleibe. In 10 Minuten fängt das Endspiel an und er hat Karten für die Nordtribüne. Und er fragt auch, welche Mannschaft ich dieses Mal wohl tippe. Ich steh schnell auf, zieh mich an und sie ist plötzlich nicht mehr da. Sieht fast aus, als spreng ich dem Tode noch einmal von der Schippe. Bin spontan geheilt von der Männergrippe.
Bücher gibt es heutzutage wie Sand am Meer. 2023 wurden in Deutschland 60.230 Neuerscheinungen veröffentlicht. Die wenigsten, nämlich gerade mal 1%, schaffen es auf die Bestsellerliste. Das Schreiben zum Beruf gemacht, das hat der gebürtige Hamelner Benjamin Krämer und das mit großem Erfolg. Mit über 2 Millionen verkaufter Bücher und Übersetzungen in verschiedene Sprachen gehört er heute zur Crème de la Crème der Science-Fiction-Autoren. Die Lust am Schreiben lag wahrscheinlich schon in seiner Wiege, denn bereits in Kindertagen wurde das Geschichtenerzählen engagiert betrieben.
Als ich noch nicht schreiben konnte, da habe ich meiner Mutter Geschichten erzählt und ihr gesagt, dass sie das aufschreiben soll. Und ich habe dann dazu die Bilder gemalt. Wie so eine Fotostory, kann man sich das vorstellen, nur halt mit kindlich gemalten Bildern. Und da habe ich immer noch so dicke Hefte. Also es fing schon sehr, sehr früh an.
Der Gedanke an den Beruf Schriftsteller lag aber erstmal noch in weiter Ferne. Krämer arbeitete als Teamtrainer und Supervisor unter anderem beim DRK. Dieses Betätigungsfeld machte ihn aber nicht wirklich glücklich und das hieß für den Hamelner, Ich muss mein Leben verändern.
Also ich war unglücklich mit meinem Leben und dann habe ich zu meiner heutigen Frau gesagt, Herr, ich muss irgendwas verändern. Und ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer schon immer gewesen. Und dann hatte ich bei einer Motorradtour in den Alpen ein Geländemotorrad gesehen, wo hinten auf den Koffern ein Mongolei-Aufkleber war. Da habe ich diesen Mongolei-Aufkleber gesehen und habe ich, als ich zurück im Hotel war, meine Freundin angerufen und habe gesagt, hey, ich habe heute ein Motorrad gesehen, da war ein Mongolei-Aufkleber, der ist von Österreich wahrscheinlich in die Mongolei gefahren, das ist ja irre. Hast du nicht auch Lust, das zu machen? Und dann hat sie am Telefon gleich gesagt, ach, das klingt super, wann geht's denn los? Dann habe ich gesagt, nächsten Sommer. Hat sie gesagt, okay, das ist wenig Zeit, aber das schaffen wir alles, kein Problem. Ja, und dann sind wir das nächste Jahr, also 2016 im Mai, sind wir losgefahren. Wir haben vorher alle unsere Sachen gekauft, die Jobs gekündigt. Und wir haben dann nur noch besessen, was auf das Motorrad passte. Und das Motorrad. Ich habe auch die Lebensversicherung damals gekündigt. Ja, und dann sind wir losgefahren. Wir sind einfach losgefahren.
Der Mut, ins kalte Wasser zu springen, wurde belohnt mit einer spannenden, abenteuerlichen und erfüllenden Reise. Und natürlich war das erste Ziel die Mongolei.
Als erstes Etappenziel hatte ich mir ein Gasthaus rausgesucht in Ulaanbaatar, der Hauptstadt der Mongolei. Und da wusste ich, dass dann so internationale Abenteurer ab und zu mal absteigen. Das hatte ich in einem Buch gelesen. Und dann dachte ich, ja, da müssen wir hin. Und dann haben wir uns ausgesucht, ob wir durch Russland fahren oder durch den Iran und dann durch die Stan-Länder, also durch Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Kirgisistan und dann Kasachstan. Und dann zum Baikalsee, weil wir wollten unbedingt den Baikalsee sehen. Das heißt, wir mussten so eine Schlaufe fahren, von hinten durch die Brust ins Auge, wie man so schön sagt. So war die Tour. Und dann haben wir diese Tour gemacht, war vollkommen verrückt, also mit Gefängnisaufenthalt im Iran und mit ein paar Schmugglererlebnissen in Usbekistan. Also es war wirklich eine spannende Tour. Dazu muss ich immer sagen, 99% der Leute waren ultra nett und hilfsbereit. Also gerade die Ärmsten der Armen, die haben einem noch, wenn man bei denen geschlafen hat, den halben Hausstand hinterhergetragen. Das ist wirklich fantastisch, wie nett die Menschen sind weltweit. Dann haben wir diese Tour gemacht, sind in dem Gasthaus angekommen und als wir über die Schwelle von der Zufahrt fahren, geht der Motor aus und nie wieder an. War ein kompletter Motorschaden und wir haben es halt gerade so dahin geschafft, genau zu diesem Oasis-Gasthaus. Da dachte ich, ja, das muss Schicksal sein.
Davon ließ sich das reiselustige Paar natürlich nicht abschrecken oder aufhalten. Die Tour ging ohne Motorrad weiter.
Wir haben dann weitergemacht. Wir sind dann mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren, zurück nach Moskau, nach Südostasien geflogen und dann haben wir mit Rucksack weitergemacht. Später haben wir dann Australien noch gemacht mit dem Fahrrad und mit dem Jeep. Und dann zurück nach Malaysia, wo wir Freunde kennengelernt hatten, also die auch heute noch gute Freunde sind. Und dann habe ich gemerkt, hey, wir haben gar kein Geld mehr. Jetzt irgendwie das Ende der Fahnenstange und wir hatten noch 3.000 Euro, erinnere ich mich gut. Und davon mussten wir noch die Tickets, die Flugtickets kaufen, zurück nach Deutschland. Job finden, eine Wohnung finden, ein Auto, müssen ja auch irgendwie mobil sein. Und dann dachte ich, ja, das ist 3.000 Euro irgendwie nicht so viel, weil wir auch bei Null anfangen mussten, wir hatten ja nichts. Und das hat uns beiden nicht gefallen. Und dann habe dann zwar einen Job bekommen, aber ich wusste, dass ich es eigentlich nicht will. Also eigentlich wollten wir weiterreisen. Und dann dachte ich, was kannst du machen, wo du ortsunabhängig bist und was noch deinen Talenten entspricht?
Und da stand ganz oben auf der Liste das Schreiben. Erste Erfahrungen hatte Krämer bereits gemacht. Zusammen mit seinem Bruder, dem Kinderpsychologen Raphael Krämer, schrieb er das Buch Über das Selbst hinaus, das beim Ullstein Verlag erschienen ist. Der Weg zu diesem Buch war mühselig, sagt Krämer.
Der Verlag, es war super nett, auch die Programmleiterin, mit der bin ich heute noch befreundet. Aber dieses Buch zu schreiben hat super lange gedauert und die Verlagsprozesse sind relativ langsam. Und dann habe ich mir das Self-Publishing angeguckt, habe gesehen, okay, Self-Publisher behalten 70% der Tantiemen, im Verlag habe ich 7% behalten. Das ist einfach mal das Zehnfache. Gleichzeitig liegt das ganze Risiko bei mir, weil ich mich um alles selber kümmern muss. Was mir aber liegt, hohes Risiko, hoher Ertrag. Und so ist dann beim Self-Publishing auch, also 99,9% verkaufen im Prinzip gar nichts. Und 0,1% verkaufen alles, also verkaufen dann wirklich viel. Und dachte ich, okay, ich muss also zu den besten 0,1% gehören. Das kann ich schaffen, weil also ein bisschen Übermut hatte ich schon immer. Und da ich ja wusste, dass es mit Ullstein schon mal geklappt hat, wusste ich auch, dass die meine Schreibe zumindest als gut genug erachtet haben, dass es halt bei einem der größten Verlage veröffentlicht werden kann. Das hat mir ein bisschen das Selbstvertrauen gegeben.
Self-Publishing hatte aber lange Zeit keinen guten Ruf.
Es gab dieses I, was Self-Publishing angeht. Also Selbstverlag ist irgendwie so niedere Qualität, Groschenroman und so. Das ist zum Glück nicht mehr so. Und da hat sich herauskristallisiert, die Profis sind nicht unterscheidbar vom Verlag, weil die haben die gleichen Lektoren. Also mein Lektor arbeitet für Pieper, Heine und Fischer. Meine Korrektorin arbeitet für Random House. Das sind die gleichen Leute. Und meine Coverdesigner sind auch die gleichen Leute. Deswegen ist es von der Qualität nicht unterscheidbar. Und das war mir immer wichtig. Also früher konnte ich mir das nicht leisten, aber seit ich mir das leisten kann, habe ich immer Lektorat, Korrektorat, das ist einfach für die Qualität des Buchs wichtig. Und ich lerne ja jedes Mal was.
Aller Anfang ist schwer und so hatte auch Benjamin Krämer nicht gleich mit einem Bestseller angefangen.
Dann habe ich eine alte Fantasy-Trilogie auf den Markt gebracht. Jahrelang hatte ich daran schon rumgeschrieben. War total der Flop. Hat sich, ich glaube, keine 50 Mal verkauft. Hat mich nicht entmutigt. Ich habe gesagt, okay, scheinbar ist meine Strategie noch falsch. Und dann habe ich mich mehr damit beschäftigt und habe gesagt, okay, ich muss mehr lernen über den Markt. Wie funktioniert der Markt? Was wollen die Leser überhaupt lesen? Wie müssen die Cover aussehen? Wo kann man Werbung machen? Wie schreibe ich, dass die Geschichte so spannend losgeht, dass die Leser nicht mehr aufhören wollen zu lesen? Da habe ich dann viele, viele Monate reingesteckt, wo ich auch wirklich nichts anderes gemacht habe. Und dann habe ich auf Science-Fiction und Thriller gewechselt. Das fällt mir auch am leichtesten. Und dann habe ich eine Science-Fiction-Reihe geschrieben. Da habe ich dann alles anders gemacht als bei der Fantasy-Reihe. Der wurde sofort ein Bestseller bei Amazon. Das war gut, weil dann habe ich gleich verstanden, warum es funktioniert. Das war nicht nur, ach, ich habe halt irgendwie zufällig einen Nerv getroffen, sondern das Ganze war halt wirklich geplant. Ich habe geschaut, was ist am Markt gerade beliebt und was macht mir Spaß. Und dann habe ich geguckt, wo überschneiden sich diese zwei Kreise. Und genau in diesem Überschneidungsfeld will ich schreiben, weil ich nur gut schreiben kann, wenn ich Spaß dran habe.
Wichtig ist das am Ball bleiben, meint Krämer. Und da hat der Hamelner echtes Terrier-Potenzial.
Im Vorfeld, also bevor ich angefangen habe zu schreiben, habe ich abends immer ein Journal geführt und habe mir meine Ziele immer aufgeschrieben, was genau ich erreichen will. Und da habe ich reingeschrieben, ich will die Nummer 1 der deutschen Science-Fiction werden. Also ich habe schon immer tief gestapelt. Und ich möchte, dass eins meiner Bücher auf Rang 202 im Kindle Store ist bei Amazon. Das ist ein sehr guter Rang. Also es wäre 202 von 3,5 Millionen. Und da habe ich immer wieder diese Zahl reingeschrieben, habe mir die immer wieder visualisiert im Kopf, habe gesagt, da willst du hin, das kannst du schaffen. Und das hat mir auch dann natürlich den Ansporn gegeben, immer weiterzumachen.
Mit gerade mal 38 Jahren hat er satte 60 Bücher geschrieben. Die fallen einem aber nicht in den Schoß. Da gehört auch eine Menge Fleiß dazu.
Ich bin sehr diszipliniert. Ich kenne auch so Schreibblockade oder so nicht. Wenn das nicht weitergeht, dann bleibe ich halt sitzen und schreibe halt einfach in irgendeine Richtung und gucke, ob es stimmt. Weil das Schlimmste ist, auf den Händen zu sitzen und es passiert nichts, dann wird das, glaube ich, immer schlimmer. Dann hat das so einen Kaskadeneffekt und dann kann man sich auch in die Schreibblockade reindenken. Das habe ich nicht. Also ich habe meistens ein Wortziel, wie viele Wörter am Tag ich schreiben will. Das sind meistens so zwischen 3.000 und 5.000 Wörter. Und die schreibe ich eigentlich immer.
2017 hat Krämer mit dem Bücherschreiben angefangen. Mittlerweile sind auch Kooperationen mit anderen Autoren entstanden. Was sind Krämers Themen?
Was mich besonders interessiert, sind technologische und gesellschaftliche Veränderungen. Also wenn sich was technologisch ändert, wie reagiert unsere Gesellschaft darauf? Und dann auch so ein bisschen zu mahnen. Also mein wahrscheinlich bestes Buch ist Singularity, das ist 2021 bei Fischer Tor erschienen. Das hat auch den Seraph gewonnen im Jahr darauf, das ist der bedeutendste Fantastikpreis. Und das ist bis heute so ein Buch, wo ich sage, den Preis, den kann ich gut annehmen, weil da so viel Hirnschmalz und Zeit reingeflossen sind, wo ich mich damit beschäftige, was ist, wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir eine Superintelligenz erschaffen haben, also eine KI, die weit intelligenter ist als jeder Mensch. Und es ist ja aktueller denn je, weil da gab es ChatGPT noch nicht. Das kam dann erst 2 Jahre später. Was ist, wenn wir so eine KI entwickeln und wir diesen Punkt der technologischen Singularität erreichen? Und diese technologische Singularität heißt einfach nur, dass wir Super-KIs haben, die Veränderungen bewirken auf der Welt, die wir nicht mehr verstehen. Das heißt, wir werden mit einer Realität konfrontiert, wo wir keine Idee haben, warum. Wir wissen nur, dass diese Superintelligenz das für richtig hält. Und wenn wir Glück haben, ist das eine Superintelligenz, die uns wohlgesonnen ist, die das tut zu unserem Benefit. Aber wie könnte eine Realität aussehen in der Zukunft, wo das schon passiert ist, wo wir das als normal ansehen, aber gar nicht wissen, was wirklich passiert? Das versuche ich in dem Buch zu beschreiben. Also wie sieht unsere Welt Ende des Jahrhunderts aus, wenn das passiert ist? Und wie kann man noch sagen, was ist real, was ist nicht real? Und wie passt ein Mensch mit seiner Lebenswirklichkeit in diese technologische Welt, die von ihm selbst entrückt ist? Da habe ich einfach versucht zu mahnen vor so einem KI-Rausch, weil wir immer abgleichen müssen, welche Lebenswirklichkeit wollen wir als Menschen und welche erschaffen wir uns gerade. Und wenn die nicht mehr deckungsgleich sind, dann haben wir ein Problem. Und das sehen wir ja bei Smartphones und Social Media. Da haben wir was geschaffen, was uns produktiver machen soll, nämlich Smartphones. Wir sind aber unproduktiver als vorher. Dann haben wir Social Media geschaffen, was die Einsamkeit bekämpfen soll. Wir sind aber einsamer als vorher. Und deswegen sage ich auch oft, wenn man Angst hat vor so einer KI-Apokalypse, im Prinzip haben wir das schon. Weil Social Media ist nichts anderes als KIs, denen man aufgetragen hat, das Engagement zu erhöhen, also den Kontakt zwischen den Nutzern. Aber wie macht die KI das? Das ist nicht, weil sie böse ist. Sie macht das, indem sie für Dissens sorgt, für Streit. weil wir Menschen sind einfach Stammestiere, wenn man so will. Und wir haben gerne wir gegen die. Und hast du nicht meine Meinung, ist es die falsche Meinung. Und so entsteht halt viel, viel Streit und viel Dissens und es entzweit die Gesellschaft. Und es gibt kaum noch Menschen, die sich auf eine objektive Wahrheit einigen können. Und ich glaube, der Verlust der Deutungshoheit über die Wahrheit, das ist die eigentliche KI-Apokalypse. Weil wenn wir uns nicht mehr auf eine objektive Wahrheit einigen können, ist die Gesellschaft kaputt. Und in meinen Augen geht das schon seit Start von Facebook damals genau in diese Richtung. Das sind wir selber schuld. Und wir sind sehr schlecht darin, Katastrophen zu vermeiden, bevor sie eingetroffen sind. Wir werfen erstmal eine Atombombe und danach einigen wir uns darauf, dass wir Verträge machen, dass man das nicht mehr macht. Das hätte man auch vorher machen können. Aber so sind wir einfach nicht. Und das, mit KI sehe ich das ganz genauso. Und leider oft dystopisch, weil ich ja gerne warnen will vor in Anführungsstrichen falschen Entwicklungen oder wo ich einfach Gefahren sehe. Aber ich versuche dann auch immer einen optimistischen Ausblick zu haben, um zu gucken, wie könnte man es besser machen.
Eine Sache, die ihn als Vater eines 10 Monate alten Sohnes natürlich auch in besonderem Maße interessiert, ist der Klimawandel.
Das Problem ist, dass wir durch den hohen CO2-Ausstoß, und das sehen mir nicht genug Leute, die CO2-Konzentration dahingehend verändern, dass wir keine frische Luft mehr haben. Ich habe zu Hause so einen kleinen Luftsensor, wo ich sehen kann, wenn ich lüften soll. Und ein richtig guter Wert wären so 450 Parts per Million. Dann ist es richtig gut. Das entspricht der Umgebungsluft draußen, was wir als frische Luft bezeichnen. Und wenn das so bei 1000 ist, dann warnt er schon immer, sagt, ja, lüfte mal, weil es könnte sein, dass du Kopfschmerzen kriegst, so ein bisschen Schwindel durch zu viel CO2. Und die aktuellen Prognosen, wenn es weitergeht mit dem CO2-Ausstoß wie jetzt, würden schon vor Ende des Jahrhunderts 1000 ppm in der Atmosphäre vorhersagen. Und wo kommen wir hin, wenn wir nicht mehr lüften können, weil dann Luft reinkommt, die uns Kopfschmerzen verursacht? Und das ist wirklich ein unmittelbares Problem. Und wenn man guckt, vor der industriellen Revolution hatten wir 150 bis 200 ppm. Das war die frische Luft. Die ist jetzt schon doppelt so schlecht, wenn man so will. Und da braucht es halt einfach eine weltweite Anstrengung, um dagegen anzugehen. Und auch wenn ich Science-Fiction-Autor bin, glaube ich nicht an die technologischen Heilsversprechen, dass Technologie die Probleme schon alle lösen wird, ohne dass wir umdenken müssen. Das glaube ich nicht. Also da müssen wir alle schon gucken, dass wir was ändern. Und das muss sich gesamtgesellschaftlich ändern. Die Industrie muss sich ändern. Und da müssen wir als Wähler natürlich auch dafür sorgen, dass wir eine Politik wählen, die die Industrie dazu bringt, CO2 einzusparen. Und vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer. Man sieht ja gerade in den USA, Trump, der da in die komplett falsche Richtung geht, will ja, dass mehr nach Öl gebohrt wird, will die Erneuerbaren zurückfahren und so weiter. Aber die Industrie will das gar nicht. Also es mehren sich die Anzeichen, dass die Industrie in den USA das gar nicht möchte, weil die schon umgestellt haben. Die haben ja von dem Inflation Reduction Act von Biden sehr viel profitiert und Investitionen getätigt in den Bereich erneuerbare Energien. Die sind natürlich nicht einfach abschreiben wollen. Insofern ist dann auch meine Hoffnung, dass die Industrie da schon auf dem richtigen Weg ist und sich auch von der falschen Politik nicht umstimmen lässt. Also sich ärgern bringt nichts, solange man sich nicht engagiert. Man muss versuchen, was zu machen in die Richtung, in der man selber glaubt, man kann einen positiven Einfluss hinterlassen.
Benjamin Krämer, der unter dem Pseudonym Joshua Tree schreibt, lebte in Portugal und ist nun in die Heimat seiner Frau nach Griechenland gezogen. Bei einem Zwischenstopp in seiner alten Heimat hatten wir Gelegenheit, mit dem gebürtigen Hamelner zu sprechen.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April. Shot down in May, but I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you,
I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking, come this here July.
Um mannigfaltige Rauschzustände geht es in der heutigen Randbemerkung mit unserem Ostpreußen vom Dienst, Manfred Arendt.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich fürchte, die Menschheit wird immer verrückter. Das Verrücken passiert natürlich im Dassel, wo eigentlich im Gehirn ein klarer Verstand sitzen müsste. Dessen Einfluss wird durch allerlei Mittelchen immer mehr zurückgedrängt. Zusätzlich zum beduselnden Alkohol wurde in der letzten Welle das Kiffen sogar legalisiert. Da es nur legal ist, ist es so manchem durchs Kopf egal, was er in dem Zustand so alles anstellt. Manche setzen sich sogar im Autochen hinters Steuer. Einfach unmöglich, weil da viel Schlimmes passieren kann. Ein Rausch, dem es schon lange gibt, der aber früher eine kleine Minderheit befallen hat, das ist der Höhenrausch. Der beflügelt ganz vernünftige Menschen, auf Berge raufzukraxeln. Je höher, desto besser. Am besten ist, wenn man der erste Mensch ist, der da oben jubelnd ein Kreuz errichten kann, wenn das eigene Kreuz und auch andere Körperteile, vor allem die Flügel, gemeint sind natürlich die Lungenflügel, schwer zu leiden hatten. Der Höhenrausch scheint sich im Augenblick weit auszubreiten. Komischerweise sind da vor allem auch Mariellen betroffen. Ein Beispiel. Eine Marielle aus dem schönen Großbritannien, um die 30 Lenze alt, die in Hollywood schauspielert, will auf eine Standfrau verzichten und höchstpersönlich aus 680 Metern Höhe von einem Hochhaus springen. Mit einem Fallschirm, ihr wisst doch. Aber ich denke, zu so einem Wunsch kann man nur in einem fortgeschrittenen Zustand des Rausches gelangen. Das höchste Gefühl an Höhenrausch, das auf unserem Globus im Augenblick möglich ist, hat uns ein Grüppchen von Mariellen in Amerika vorgeführt. Sie flogen in einer Rakete ins All und kamen glücklicherweise wieder heil zurück. Sie benahmen sich wie durchgeknallte Teenager auf einer Party, bei der Alkoholisches gekippt und Cannabis per Joint gekifft wurde. An die Kosten mag man gar nicht denken. Was hätte man sich mit den Mäusen nicht alles Gutes und Nachhaltiges machen können? verehrte Hörerinnen und Hörer, auch Sie sollten denken. Wenn Sie einem richtigen Groll auf jemandem haben, der oder die vor Ihnen steht, sollten Sie nicht losposaunen, ich könnt dich auf'n Mond schießen. Sie oder er könnte Ihnen da um den Hals fallen und fröhlich fragen, wo steht die Rakete?
Das Spätleseteam verabschiedet sich von Ihnen wie üblich mit einer bedenkenswerten Äußerung, diesmal aus England. Wer langsam schlendert, sieht am meisten von der Landschaft. In diesem Sinne bleiben Sie gesund und zuversichtlich, das wünscht Ihnen Jens-Peter Groth, wo immer Sie auch zuhören.
I need to know that you will always same old someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you.
Just the way you are. I want you just.